Fabian hat ja schon ein bisschen Statistik gemacht, was die Bibel anbelangt. Was würde wohl Luther sagen, wenn er hören würde, dass im Jahre 2011, jüngere Zahlen habe ich nicht, 365 Millionen Bibeln gedruckt worden sind in der Welt. Das weit verbreitetste Buch. Verehrte, man muss nicht Christ sein, um sich mit diesem Buch zu befassen. Es hat Kulturgeschichte, es hat Geschichte gemacht. Und das Abendland zu begreifen, das sage ich auch der Pegida gerne mal, um das Abendmahl zu begreifen und die Werte des Abendmahls zu verteidigen, muss man zumindest die Bibel kennen und gelesen haben. Da mangelt es aber. Ich glaube schon, dass in jedem Haus womöglich noch eine Bibel steht, aber ob die Leute auch darin lesen, das ist mir nicht so ganz gewiss. Als Diana, die Königin der Herzen, beerdigt wurde, ich saß im Auto und hörte Deutschlandfunk, die Beerdigung live übertragen, und dann sagte der Kommentator, nachdem Tony Blair ein kurzes Statement gegeben hat, auch Tony Blair fand wunderschöne Worte. Was der Redakteur nicht hörte, war, Tony Blair hatte 1. Korinther 13 gelesen. Schöne Worte in der Tat. Und unser Altbischof der Hannoverschen Landeskirche, Horst Hirschler, erzählte, dass eines Tages ein Redakteur von RTL, kann auch ein anderer Sender sein, also damals RTL, ihn angerufen hat und sagte, sagen Sie mal, Sie haben doch in der Kirche da so ein paar Grundsätze, so ethische Grundsätze. Ja, sagt Horst Hirschler, das sind die 10 Gebote. Ach, können Sie die mal rüberfaxen? Es ist schon ein bisschen schäbig, wenn man sich auf Kultur bezieht und die Bibel nicht kennt. Verehrte, in diesem Buch sind Gedanken gedacht, auf die es bis heute keine Antworten gibt, Fragen gestellt, die kein Mensch je gedacht hätte. Es ist ein unwahrscheinliches Buch, deren Tiefe bis heute nicht ausgelotet ist. Es werden zeitgeschichtliche Themen verhandelt, die heute so aktuell sind wie vor 2.000 oder 3.000 Jahren. Bismarck hat seine ganze Sozialethik aus der Bibel geholt. Nicht er selbst, das war ein Assistent. Was ist die Bibel und was ist die Bibel nicht? Die Bibel ist natürlich kein naturwissenschaftliches Lehrbuch. Es ist erstaunlich, wie zum Beispiel im Schöpfungsbericht ganz bestimmte Reihenfolgen beschrieben werden, die auch die Naturwissenschaft nachvollzieht. Es ist erstaunlich, dass aufgrund von biblischen Angaben man archäologische Felder gefunden hat und Städte ausgegraben hat. Aber verehrte, die Bibel will keine wissenschaftlichen Aussagen machen. Und es gibt da also ein Spiel zwischen Theologen und Naturwissenschaftlern, beziehungsweise Laien, die sich gegenseitig Worte um die Ohren hauen. Und die einen sagen, die Bibel sagt, die Erde ist in 10.000 Jahren entstanden und Gott hat die Menschen gemacht und nicht Evolution. Nein. Und die Naturwissenschaftler sagen, die Bibel ist ja, die Welt ist Jahrtausende alt, Jahrmillionen alt. Und der Mensch hat sich entwickelt. Und dann kriegen sie eine Köppe und streiten miteinander. Das ist so, ich sage das, glaube ich, hier schon mal gestern, das ist so, als wenn sie ein Handballspiel und ein Fußballspiel auf dem gleichen Platz spielen. Handballer gegen Fußballer. Man muss den Eindruck haben, alle spielen sie faul. Nein, die Bibel will keine naturwissenschaftlichen Aussagen machen, sondern sie will die Frage stellen, die religiöse, die philosophische Frage. Woher kommen wir? Wozu leben wir? Und das kann nicht die Naturwissenschaft beantworten, aber die Bibel. Die Bibel ist auch kein historisches Lehrbuch. Es ist nicht die Geschichte, wie Adam und Eva entstanden sind, als naturwissenschaftliches Bild. Es ist ein mythologisches Bild. Adam heißt der Mensch, Eva die vom Menschen genommene. Und wenn Sie jetzt mit naturwissenschaftlichen Mustern, mit historischen Mustern rangehen, dann kommen Sie in eine Ecke, wo Sie gar nicht sein wollen. Ich saß bei einem, war in einer Vortragsreihe in Hamburg und dann sagte mir der Veranstalter, du, jeden Abend kommt ein Redakteur eines großen Hamburger Abendblattes und hört dir zu. Dann dachte ich, ach, den will ich gerne mal kennenlernen. Und dann saß ich vor dem Vortrag, in der ersten Reihe setzte sich ein distinguierter Herr neben mich und sagte, sagen Sie mal, Herr Pfarrer, ich habe da eine Frage. In der Bibel steht doch, dass Adam und Eva die ersten Menschen waren. Ich sage, ja, steht da. Ja. Und dann steht ja aber, dass der Kain über Land zog und sich eine Frau nahm. Woher kommt denn die Frau? Und ich wollte schon sagen, ah, die kenne ich, der ist gut, der Witz. Und dann guckte ich den Mann an und der hat ernsthafte Fragen gehabt. Akademiker. Der hielt die Geschichte für einen historischen Bericht. Nein! Ein großer Theologe hat mal gesagt, die Urgeschichten sind rückwärtsgewandte Prophetie. Da kamen die Juden in der babylonischen Gefangenschaft, hörten alle möglichen Schöpfungsriten und Mythen und sagten zu ihren Priestern, sag mal, wie ist das wirklich? Und da haben die Priester in der Verantwortung vor Gott prophetisch gedeutet, wie diese Erde entstanden ist. Und sie haben eine dolle Predigt gehalten, deren Tiefe bis auf diesen Tag unausgelotet ist. Aber wehe, man glaubt, das wäre alles historisch. Historisch beginnt die Bibel vielleicht zu werden in der Geschichte mit Mose. Da geht das so rein in die historische Zeitgeschichte. Die Bibel ist auch keine literarische Fibel. Zwar alle Stilmittel, die in der Literatur bekannt sind, sind da verwandt. Und wenn Sie mal den Psalm 23 lesen, oder Sie kennen ihn auswendig vielleicht, und stellen sich vor, dass das 2500 Jahre alte Worte sind, dann nötigt mir das Respekt ab. Aber in der Bibel gibt es auch Fabeln, in der Bibel gibt es Legenden, in der Bibel gibt es Lieder, Erzählungen, Briefe, Prophezeiungen, Sagen, Mythen. Alles ist in der Bibel vertreten, jede Stilrichtung. Denn die Bibel ist nicht ein Buch, das einmal geschrieben worden ist, sondern eine Sammlung von vielen geistlichen, literarischen Büchern, Briefen, eben alles, was Literatur ausmacht. Und es kommt alles drin vor. Und die Bibel ist schon gar nicht ein ethisches Nachschlagebuch. Das war ja gerade das Problem der Juden. Sie waren Kasuisten. Das heißt, ähnlich wie in Großbritannien in der Jurisprudenz, es gab immer Präzedenzfälle. Und man musste eigentlich nur die Seite wissen in der Bibel oder den Vers wissen und man konnte auf alle ethischen Fragen eine Antwort aus der Bibel lesen. So ist die Bibel aber nicht zu verstehen. Die Bibel hat ethische Anweisungen, ja, aber man muss gucken, an wen sie gerichtet sind, wann sie aufgeschrieben worden sind und ob es diesen Kasus damals schon gab, heute noch gibt. Wenn man anfängt, die Bibel wortwörtlich zu übertragen, dann macht man Eulenspiegeleien. Sondern man muss nach der Intention einer ethischen Anweisung fragen. Ich sage mal ganz Unverfängliches. Paulus sagt, die Frauen sollten sich die Haare nicht schneiden lassen. Ich sehe hier keinen Bibeltreuen unter uns. Die Männer sollen Bärte haben. Der eine hat einen. Und da haben Leute gesagt, das müssen wir so in die Zeit übertragen. Ich habe das noch kennengelernt in Gemeinden, wo Leute also mit Knoten im Nacken und nur mit dem Knoten im Nacken und nicht mit langen Haaren abgestutzt und sowas alles. Und mit Hosen, nicht mit Röcken. Und Paulus beschreibt eine Frau, die lange Haare hat und ein Kleid hat und eben keine Hosen hat. Und dann haben Leute geglaubt, sie müssten sich heute im 20., 21. Jahrhundert noch nach diesen Anweisungen richten. Nein, sie müssten die Intention, die Absicht dieser Anweisung übertragen. Paulus hat eine bürgerliche Frau beschrieben. Diese Frau sollte nicht Anschluss erregen aufgrund ihrer Kleidung. Und wenn Sie das heute übertragen, ja, dann werden Sie merken, wenn Sie heute so rumliefen, wie Paulus das beschrieben hat, Sie würden Anschluss erregen. Sie machen genau das Gegenteil von dem, was Paulus intendiert hat. Wir können das auch über die Ehescheidung sagen. Warum hat Jesus dieses Gebot noch einmal verstärkt? Er wollte die Würde der Frau bewahren. Konnte damit seine Frau entlassen, wenn sie das Essen angebrannt hat. Und Paulus sagt, nein, es geht nicht. Sie hat eine Würde und deshalb kannst du sie nicht einfach rausschmeißen. Und ich kenne fromme Kreise, in denen der Mann über die Frau herrscht, weil er das Haupt ist. Und die Frau hat nichts zu sagen. Und da würde ich sagen, im Namen Jesu, lass dich scheiden von ihm. Denn deine Würde wird nicht gewahrt in dieser Beziehung. Merken Sie, ja, die Bibel gibt, Gott sei es gedankt, in die Zeit hinein ganz konkrete ethische Ratschläge, wie das Leben gelingen kann. Aber wenn wir heute fragen, was gilt für unser Leben heute, welche Ethik, dann dürfen wir nicht den Wortlaut übertragen, sondern wir müssen die Intention übertragen. Ja, das ist ein bisschen komplizierter, als einfach zu sagen, hier steht doch aber. Aber das ist der richtige Umgang mit der Bibel. Die Bibel ist auch kein nüchterner Tatsachenbericht, sondern hier haben Leute engagiert geschrieben. Sie wollten Predigten halten. Sie wollten andere Leute überzeugen. Und sie haben ihre Predigten ausgerichtet nach dem Zuhörerkreis. Da schreibt der Johannes von dem ersten Wunder, das Jesus getan hat. Was ist das bei Johannes? 600 Liter Wasser zu Wein. Und das hat er den Griechen geschrieben, die gerade den Dionysus-Kult gefrönt haben. Er hat gesagt, hier, guck mal, unser Jesus, 600 Liter guten Wein. Das war das Erste, was er gemacht hat. Hört ihr? Sie hatten eine Absicht mit dem, was sie schrieben. Sie haben auch unterschiedlich wahrgenommen, je nachdem, wie sie selber disponiert waren. Manche haben Wunder erzählt, die andere nicht erzählt haben. Und glücklicherweise haben die Väter das nicht harmonisiert, sondern es einfach stehen lassen. Die Bibel ist ein Buch von Zeugnissen und nicht einfach nur ein Tatsachenbericht. Die Bibel ist, ja, was ist sie eigentlich? Wir nennen mit Respekt, sie ist Gottes Wort, dürfen wir auch in Zukunft so sagen. Aber streng genommen ist das nicht richtig. Gottes Wort kommt zuerst in der Bibel vor bei dem Schöpfungsakt. Gott sprach, es werde und es ward. Das Wort Gottes ist Tatgeschehen. Luther hat es auch mal so schön übersetzt, da geschah des Herrn Wort an mich. Das heißt, wenn wir reden, geschieht es noch lange nicht. Aber wenn Gott redet, geschieht es. Wort und Tat sind bei Gott eine Einheit. Und im Psalm 33, wenn er spricht, so geschieht's, wenn er gebietet, so steht's da. Gottes Wort ist Tatgeschehen. Und wie steht es bei Johannes? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann geht es weiter. Und das Wort wurde Buch. Und wir lasen seine Herrlichkeit. Nein, das Wort wurde Fleisch. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Ich werde oft gefragt von ganz klugen Leuten, glauben Sie an die Heilige Schrift? Und ich sage, wie aus der Pistole geschossen, jawohl! Aber wenn ich ehrlich bin, würde ich sagen, und wenn die Leute, die mich gefragt haben, wirklich klug sind, würde ich sagen, nein. Ich glaube nicht an die Heilige Schrift. Ich glaube an den Herrn der Schrift. Die Bibel ist das Wort, das von ihm, dem lebendigen, fleischgewordenen Wort, zeugt. Sie ist sozusagen die erste Predigt. Und sie hat eine unheimliche Würde und ein unheimliches Gewicht, weil diese ersten Predigten Jahrtausende hindurch Menschen den Weg zu Gott gefunden haben. Wenn das durch meine Predigten auch geschehen würde, könnten Sie doch ein Kapitel hinten dranhängen in die Bibel. Aber warten Sie ein bisschen. Ich will sagen, die Bibel ist nicht Gottes Wort. Sie ist nicht senkrecht vom Himmel gefallen, sondern sie ist das Zeugnis Betroffener, die von diesem fleischgewordenen Wort hingerissen worden sind und haben das, was sie erfahren haben, mit dem fleischgewordenen Wort aufgeschrieben. Das ist ein Unterschied. Das Wort ist Person und nicht Buchstabe. Und diese buchstabentreuen Fundamentalisten sind drauf und dran, die Mitte des Wortes, nämlich die Person Jesu, dabei zu verlassen. Jesus Christus ist das Wort Gottes. Das war dem Luther ganz wichtig. Er hatte es mit einer Kirche zu tun, die sich auf eine Fülle von Traditionen berief und aus dieser Tradition sich herleitete. Das Papsttum zum Beispiel, die Heiligenverehrung. Wo steht das in der Bibel, dass es Heilige gibt? Wo steht in der Bibel, dass Gott einen Stellvertreter hat? Aber das war die Tradition und das begründete dann für die Kirche ihre Lehre. Oder denken Sie an die verrückte Ablassgeschichte. Weil da so ein Ebert von, wie hieß der? Der Bischof von Limburg? Genau, ja. Das gab es früher auch schon. Und die kamen auf den Gedanken, Ablass zu geben. Und das hatten sie biblisch begründet, hatten sie aus der Tradition begründet. Und du sagst, es steht in der Bibel. Sola Scriptura, allein die Schrift. Und das, was damals Luther so bewegt hat, dass da plötzlich aus anderen Quellen etwas geschöpft worden ist und er sich dagegen verwehrte und sagte, nein, nur die Bibel ist Zeugnis. Das haben wir im sogenannten Dritten Reich auch erlebt. Da gab es die Fraktion der deutschen Christen. Die wollten alles Jüdische aus der Bibel rausdenken und philosophieren. Und da gab es Barmen im Mai 1934. Da saßen Theologen zusammen der bekennenden Kirche. Und dann haben sie formuliert, ganz ähnlich wie Luther das gemacht hat, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Und damit haben sie all die Zusätze, die da die deutschen Christen reinlügen wollten, dass Jesus eigentlich Arier war, weil ein römischer Soldat mit einer mit Maria Geschlechtsverkehr gehabt hat, also was, also kein Jude war. Und die Barmer haben gesagt, Jesus, so wie in der Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes. Verehrte, das ist nicht spitzfindig, wenn ich sage, nicht die Bibel ist Gottes Wort, sondern die Person Jesu ist Gottes Wort. Ich vertraue nicht auf Buchstaben, ich vertraue auf eine Person. Ich glaube nicht an die Wörter, ich glaube an das Wort. Und das macht einen Unterschied. Als ich das erste Mal in Indien war, das war 1978, da kam ich in eine Gegend in Andhra Pradesh am Godavari, wo bisher kein Europäer war. Und ich schlief auf dem Fußboden in Hütten Und ich hatte so ein Stück Kultur aus Europa mitgebracht, nämlich ein Transistorradio, ja, wo ich die Deutsche Welle hören konnte. Und ich machte das Ding an, und da man in Indien nie alleine ist, es sind immer viele um sie herum, kamen die Leute und guckten auf dieses Gerät, nahmen es hoch, drehten es, und ich hatte den Eindruck, sie suchen den Mann, der darin spricht. Und vielleicht haben sie es wirklich geglaubt. Da muss doch irgendeiner drin sein. Was ist? Da ist ein Sender, da spricht jemand in einem Membran. Ich weiß nicht genau, ob das heute noch so ist. Und dann erzeugt es elektrische Schwingungen, die dann umgesetzt werden und dann kommt es durchs Radio. So ungefähr. Das heißt, wenn da keiner spricht, kommt aus dem Radio auch nicht raus. Die Bibel ist so ein Membran. Sie spricht nicht aus sich heraus. Stalin hat die Bibel gelesen. Mao Zedong hatte bei Jesuiten Englisch gelernt und an der Bibel gelesen, die Bibel gelesen. Und es hat sich nichts bewegt. Da war nicht das Feuer, das Schwert, sondern sie haben einfach gelesen und haben gelesen und haben gelesen, hat sich nichts getan. Nein, erst wenn der Herr der Bibel, Gott in Christus, diese Buchstaben zur Schwingung bringt, dann höre ich seine Stimme und dann merke ich, hier redet er zu mir, nicht das Buch. Das Buch ist ein Medium. Der Herr, der redet, bewegt mich durch das Buch. Haben Sie? Darum sollte man betend lesen und sagen, Herr, öffne mir dein Wort. Hilf mir, dich zu erkennen. Sprich du zu mir. Total anderer Umgang mit der Bibel. Und genau das hat Luther gewollt und wieder auf den Leuchter gehoben. Das Sola Scriptura, allein die Schrift, hatte nie auch nur den Anklang an einen fundamentalistischen Umgang mit der Schrift. Da hat Luther gar nicht dran gedacht. Ich habe ja schon am ersten Abend, oder gestern oder vorgestern, gesagt, er hat dem allein durch Glauben dieses allein zugefügt. Das steht ja gar nicht im Urtext. So ging Luther mit der Bibel um. Und mit dem Jakobus wollte er den Ofen hitzen. Und der Epheserbrief war seine Katharina von Bora. Und die Offenbarung hat er ganz hinten rangeknallt. Fand er überhaupt nicht schön. Luther hat Bibelkritik betrieben. Er war kein Fundamentalist, denn er hat nicht an den Buchstaben geglaubt, sondern an den Herrn der Buchstaben. Und dieses Verständnis ist eine Kampfansage an die, die die Bibel wortwörtlich nehmen. Die Texte lesen, aber den Herrn der Texte nicht im Mittelpunkt sehen. Was ist das Fundament für einen Fundamentalisten? Wenn Sie wollen, bin ich auch einer. Aber mein Fundamentalismus kommt aus dem 1. Korinther 3. Da steht, einen anderen Grund kann niemand legen, außer die Bibel. Oder steht da noch was anderes? Außer Christus. Er ist das Fundament. Nicht die Wörter. Er, das lebendige Wort, ist die Mitte meines Glaubens. Und darauf berufe ich mich. Er ist die Mitte der Schrift. Luther sagt, wenn man die Bibel auslegen will, dann braucht man einen Schlüssel. Sonst versteht man sie nicht. Und er hat diesen Schlüssel genannt, den Christus, von dem her alles, was in der Bibel steht, verstanden und beleuchtet wird. Christus ist die Mitte der Schrift. Und was Christum treibt, sagt Luther, was Christus groß macht, das ist wichtig. Und das müsst ihr aufnehmen. Und dann gibt es viele Sachen am Rande, die sind nicht so wichtig. Also wenn der Paulus dem Timotheus rät, für seinen Magenkrämpfe Wein zu trinken, vergessen Sie es. Steht auch in der Bibel. War wahrscheinlich auch kein kluger Rat. Aber das, was Christus treibt, das ist die Mitte der Schrift. Und alle anderen Dinge sind nützlich zu lesen. Die Mitte ist Christus. Und Luther lässt uns mit dieser Formulierung auch nicht allein. Er beschreibt diese Mitte auch. Was ist denn die Mitte der Bibel? Es ist der Herr, der sich in Jesus gezeigt hat und zwei große Botschaften Gottes in diese Welt hineingebracht hat. Erstens, Gott sagt ein bedingungsloses Ja zum Sünder. Ich sage es nochmal, ein bedingungsloses Ja. Und er sagt ein bedingungsloses Nein zur Sünde. Jesus ist nicht in die Welt gekommen und hat gesagt, komm, lass fünfe gerade sein. Nein, im Gegenteil. Er hat den ethischen Anspruch sogar noch nach oben geschraubt. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer ein Weib ansieht, die ihrer zu begehren, hat schon die Ehe gebrochen. Jesus hat nicht gesagt, nehmt die Gebote nicht ernst. Also nicht schlimm. Papa hat euch lieb. Nein, er hat gesagt, das ist Schuld vor Gott, wenn ihr anders lebt, als Gott es gewollt hat. Er hat die Sünde verurteilt, aber den Sünder angenommen. Verehrte, wenn wir ein Stück der Art und Weise Jesu für unser Leben daraus ablesen könnten, den Menschen anzunehmen, und das, was er zum Teil tut, zu kritisieren. Ich hatte einen Richter in Lüneburg, Jugendrichter, der hat das ansatzweise hervorragend getan. Da waren immer die gleichen Typen. Ich habe mal einen vertreten vor Gericht. Ja? Der war schon ein paar Mal im Knast. Und der Richter hat nicht gesagt, ach du meine Güte, ich kenne sie doch. Mit sowas mit ihm will ich schon fertig werden. So hat diesen jungen Mann als Persönlichkeit geachtet, ihn ernst genommen, dazu etwas Zärtliches, Liebevolles empfunden und eine harte Strafe verhängt. Jesus nimmt den Sünder an, ein bedingungsloses Ja, und lädt die Sünde ab. Das ist die Mitte des Evangeliums. Gott sagt Ja zum Menschen, und nein zum Missbrauch seiner guten Weisungen. Und wenn Sie das im Hintergrund haben, dass das Kreuz im Grunde genommen auf der einen Seite der bedingungslose Zuspruch Gottes zu mir ist und auf der anderen Seite das bedingungslose Nein zu meinen gottlosen Taten, dann haben Sie die Mitte der Schrift. Und alles, was dieses Kreuz in Frage stellt, wo zum Beispiel nicht die bedingungslose Annahme durch Gott vorkommt, und alles das, wo Gottes gutes Wort, seine Gebote, die Bergpredigt, nicht ernst genommen werden, ist Häresie, ist Irrlehre. Und wenn Sie 1000 Stellen aus der Bibel herzitieren, Luther hat einmal gesagt, wenn jemand mit der Bibel gegen Christus zeugt, dann will ich mit Christus gegen die Bibel zeugen. Ich habe so viele Diskussionen gehabt mit Menschen, die kramten dann irgendwelche einzelnen Stellen hervor und haben damit belegt, dass Gott eben nicht zum Sünder Ja sagt und dass Gott auf der anderen Seite fünfe gerade sein lässt. Ja, sie finden 1000 Stellen. Aber das ist die Mitte und der Schlüssel zu jedem Bibelwort. Es gibt Leute, die suchen sich die Worte aus, die sie gerne mögen. Und die anderen lassen sie weg. Nein, das geht nicht. Sondern uns ist die ganze Schrift gegeben, in der wir Christus, den Herrn, entdecken sollen. Auch in den Gerichtsworten. Aber viele Leute verstehen die Gerichtsworte als eine Infragestellung dieses Jesus nimmt die Sünde an. Und darum empfehle ich, wenn Sie ein Gerichtswort aus der Bibel lesen. Schlagen die Bibel nicht zu. Lesen Sie es, aber fragen Sie, an wen ist das gerichtet? Wer ist damit gemeint? Und vor allem lesen Sie zuerst Römer 8. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Weder Hohes noch Tiefes, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch irgendeine Kreatur kann mich scheiden. Das lesen Sie zuerst. Und dann lesen Sie das Gerichtswort. Und dann werden Sie merken, oft ist nicht der Schluss eines Gerichtswortes die Botschaft, sondern das Gerichtswort selbst ist die Botschaft. Die Bibel hat kein Interesse, und Jesus schon gar nicht, naseweisen Fragen zu fragen, zu beantworten, was irgendwann am Ende des Tages ist. Sondern alles, was Jesus wollte, ist die Gegenwart verändern und nicht über die Zukunft informieren. Er wollte die Gegenwart verändern. Ich nehme mal ein Beispiel. Da gibt es ja diese herrlichen Gerichtsworte in Matthäus 25. Von den klugen und törichten Jungfrauen. Da warten sie auf den Bräutigam und der Knabe kommt zu spät. Und einige haben nicht mehr genügend Öl in der Pfanne. Und laufen in die Stadt. Es ist ihnen nicht gleichgültig, ob sie den Herrn mit Fackeln empfangen. Sie laufen in die Stadt, kaufen Öl, kommen wieder und just in dem Augenblick ist der Bräutigam gekommen, die Tür ist zu, sie klopfen an, sie kommen nicht mehr rein, sie sind ausgeschlossen, ein für alle Mal. Ein furchtbares Gerichtswort. Und wenn einer das liest, es gibt ja so Leute, die haben ein Gespür, in die Fettnäpfchen zu tapfen. Ja? Und das verunsichert ihn. Und er kriegt Angst, oder sie kriegt Angst und sagt, vielleicht ist auch bei mir mein Glaubensöl nicht genug in der Pfanne und vielleicht wird am Ende der Tage für mich die Tür zugeschlagen. Und ich sage, Moment, Römer 8, erstens. Und wenn du das verstanden hast, dann frag, was wollte dieser Text denn, dieses Gleichnis Jesu mir sagen? An wen ist das wohl gerichtet? Wer hat auf den Messias gewartet und als er da war, waren sie nicht bereit, ihn zu empfangen? Die Juden. Jesus will mit diesem Gerichtswort die Juden aufrütteln und sagen, Mann, ihr habt so lange gewartet. Jetzt bin ich da und ihr erkennt mich nicht. Das ist die Absicht dieses Wortes. Nicht zu bedrohen. Oder da ist das Wort von dem Kaufmann, der über Land zog und seinen Angestellten verschiedene Gaben hinterließ. Und sie sollten damit wirtschaften und wuchern. Und alle haben was gemacht, nur der eine, der nur eine Gabe hatte, hat sie vergraben, weil er wusste, dass der Herr ein gestrenger Herr ist. Und er wollte ihm dann das zurückgeben, was er bekommen hat. Und der Herr kommt zurück, die anderen kriegen alles doppelt und er nimmt ihm noch das eine Pfund ab und versperrt ihm den Zugang zum Himmel. Ach, sagen mir wieder Leute, vielleicht habe ich meine Gabe zu wenig eingesetzt und am Ende reicht es nicht und ich komme im Himmel nicht an. Nein, das ist nicht die Aussage dieses Gleichnisses. Wer sind die Adressaten? Die Christen. Jesus spricht zu seinen Jüngern und sagt, ich werde von dieser Erde gehen. Ich werde weg sein. Aber ich lasse euch nicht unbegabt. Ich werde euch meinen Heiligen Geist schenken. Ich werde viele Gaben euch geben. Charismen heißt das zu Deutsch. Ja? Wuchert damit, handelt damit, bis ich wiederkomme. Und wenn sie auf das Ende fokussieren, dass sie da in Kerker geworfen werden, dann klappen sie das Buch zu. Nein, da kommt wieder Römer 8. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Aber dann hören sie auch die Ermahnung. Setz dich ein mit den Gaben, die du bekommen hast. Wucher damit, mir zur Ehre. Und wie ist das mit den Schafen und den Böcken? Wer wird da verstoßen? Da kommt das Gleichnis, verlässt das Bild und wird plötzlich zu einer Predigt. Da sagt Jesus, ja, da sagt der Herr, zu einer Gruppe von Menschen, kommt her, ihr Gesegnete des Herrn. Ich war durstig, ihr habt mich getränkt. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war gefangen und ihr habt mich besucht. Und noch mehrere, soll ich sagen. Dann fragen die, wir kennen dich gar nicht. Wann haben wir dich gesehen? So. Und was antwortet der Herr? Was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Wer ist damit gemeint? Die, die nicht Jesus kennen, die Heiden. Anführungsstrichen. Er wird nicht nach dem Taufbuch fragen, einen Hindu oder einen Buddhisten. Aber er wird fragen, hast du nach den göttlichen Ordnungen gelebt? Paulus weiß im 1. und 2. Korinther, dass es sowas gibt, dass Gott auch seinen Willen in die Schöpfung hineingegeben hat. Und dass es bestimmte Schöpfungsordnungen gibt, die ein Mensch zu respektieren hat, auch wenn er die Bibel nicht kennt. Merken Sie, wenn Sie nicht auf das Ende fokussieren, mit der ewigen Verdammnis, sondern wissen, ich bin gewiss, dass nichts mich scheiden kann von der Liebe Gottes, dann lassen Sie auch wieder die Gerichtsworte zu und lassen sich durch die Gerichtsworte sagen, was Gott will. Es ist also ein Unterschied, ob ich dem Buchstaben glaube oder dem Herrn der Buchstaben. Und die Bibel ist ein wunderbares Buch, das uns Christus in die Mitte stellt, der ein bedingungsloses Ja zum Menschen und ein bedingungsloses Nein zu seinen gottlosen Taten sagt. Und das ist die Mitte der Schrift. Luther hat das entdeckt, hat es festgeschrieben und ich will es festhalten. Danke, dass Sie zugehört haben.
Ja, jetzt haben wir die wunderbare Möglichkeit, ich versuche schon die unterschiedlichsten Handschriften zu entziffern und zu schauen, welche Fragen mehrfach gekommen sind. Es sind einige mehrfach gekommen, die werde ich zusammenfassen. Vielleicht kommen wir auch nicht zu allen Fragen, deswegen muss ich vorweg sagen, Eckhard wird nachher auch noch da sein und steht für das persönliche Gespräch nach wie vor bereit. Jetzt hast du uns aber gestern etwas versprochen und noch nicht eingelöst. Normalerweise ist es so, wir stellen eine Frage, du hast eine Minute Zeit, dann wirst du ausgegongt. Für die erste Frage weichen wir da mal von ab. Erzähl uns doch bitte deine Lebensgeschichte.
Ja, wie viel Zeit haben Sie? Das ist so ein bisschen ambivalent, weil das, was ich erlebt habe, schlecht nachvollziehbar ist. Ich war als Einkäufer im Orient, also im Iran, und habe ein ganz bewusst entschieden gottloses Leben geführt, nach einem frommen Start, und habe dem ganzen frommen Gesusel abgesagt und habe die Welt so richtig mit vollen Zügen genossen, habe viel Geld verdient und dann ereignete sich, dass wir zu dritt am Swimmingpool in Tehran Pars in einem schönen Haus waren und auf einmal begann das Wasser sich zu bewegen und wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir uns bewegen oder das Wasser, weil wir schon einiges getrunken hatten. Und dann hörten wir im amerikanischen Soldatensinn, das war zur Zeit des Schahs, dass da ein Erdbeben gewesen ist in der Nähe von Teheran, dann Isfahan. Und sowas hatten wir noch nie gesehen, ein Erdbeben, nicht? Da haben wir uns besoffen, wir waren ins Auto gesetzt und sind da über die Piste bis in den Morgen hinein in dieses Erdbebengebiet gefahren. Wir alle drei, also zwei Kollegen aus einer anderen Branche. Und als wir ankamen, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Tote gesehen und sterbende und verkrüppelte Menschen, die unter den Trümmern lagen. Und das war so, als hätte jemand einen Vorhang vor meinem geistigen Auge weggezogen Und gesagt, das Einzige, was du von deinem Leben mit Sicherheit weißt, irgendwann liegst du da auch, vielleicht ein bisschen ästhetischer. Aber das ist das Ziel deines Lebens. Und wenn das das Ziel ist, dann ist jeder Weg auf das Ziel auch tot. Und da wurde ich an meine christliche Erziehung erinnert und bin zurückgefahren, war sehr schweigsam. Meine Kollegin hat das nicht berührt, mich aber sehr. Dann bin ich in eine deutsche Kirche gegangen, in Teheran, und fragte den Pastor, wie ist das nun? Stimmt das mit der Auferstehung oder stimmt es nicht? Der wusste es auch nicht genau. Er wollte mich therapieren. Und ich sagte, nee, komm, ich weiß sehr genau, was ich will. Und bin gegangen. Aber die Frage hat mich nicht losgelassen. Und dann habe ich eine anglikanische Kirche aufgesucht und dort mit einem anglikanischen Priester gesprochen, älterer Herr. Und ich sagte, ich kann das mit der Auferstehung und mit dem ewigen Leben, ich kann das nicht glauben. Dann hat er mir all die Geschichten mit Auferweckung und Auferstehung aus der Bibel erzählt. Ich sagte, ich kenne nicht alle, aber ich kann nicht glauben. Dann hat er mir eine Frage gestellt, die hat mich umgehauen. Können Sie nicht oder wollen Sie nicht? Dann habe ich einen Augenblick auf der Zunge mich gebissen und gesagt, ja, eigentlich will ich. Ach so, dann haben wir kein Problem. Und dann sagte er wörtlich, ich schenke Ihnen den Glauben. Ich sage, wie jetzt? Er sagte, wir gehen in unsere Kirche, ich spreche ein Gebet, Sie sprechen es nach, dann lege ich Ihnen die Hände auf, segne Sie und dann können Sie glauben. Ich sage, nee, kommen Sie. Okay, das war jetzt ganz irre, aber nee, danke schön. Bin gefahren. Aber die Unverfrorenheit, dass einer mir sagt, er schenkt mir den Glauben, hat mich nicht losgelassen. Aus meiner Tradition habe ich gewusst, man muss sich den Glauben erarbeiten, durch Bibellesen und Kirche gehen und beten und so weiter. Und irgendwann kriegt man den dann. Und er sagt, ich schenke den Glauben. Und da habe ich nochmal angerufen, ein paar Tage später, habe gesagt, gilt das noch? Ja, also, Sie können gerne kommen. Und dann kam ich, er las mir ein Gebet vor, er sprach ein Gebet, etwa so, das habe ich gemacht. Das ist seit Jahrzehnten, vielen Jahren das Gebet, das ich anderen anbiete. Vater im Himmel, du hast mich gerufen, bist mir in Liebe nachgegangen, beginnst mein Misstrauen zu heilen, dir vertraue ich mich an. Jesus Christus, du sprichst mich frei von belastender Vergangenheit. Du nimmst mich an, so wie ich bin, dafür danke ich dir. Du hast längst Ja zu mir gesagt, im Glauben antworte ich mit meinem Ja zu dir. Guter, treuer Gott, erfüll mich mit deinem Geist, stärke meinen Glauben, zeig mir meinen Platz in der Gemeinde, lass mich für dich da sein, denn dir will ich gehören im Leben und im Sterben. Das war viel kürzer, was der mir vorgebetet hatte, aber ähnliches. Und dann sagt er, können Sie das beten? Ich sage, naja, ich habe lange nicht mehr gebetet. Er sagt, wollen Sie das beten? Ich sage, ja, will ich. Dann gingen wir in die Kirche, er schloss die Türchentür zu, zündete die Kerzen an, wir knieten beide auf der Bank vor dem Altar. Er sagte einen Satz, ich sagte ihn nach, einen zweiten, ich sagte nach, den dritten, ich sagte ihn nach. Dann stand er auf, legte mir die Hände auf und sprach mir etwas zu. Ich denke, es war wirklich Römer 8, dass nun nichts mich von der Liebe Gottes scheiden kann. Es war ein bisschen länger und es war Englisch, das ist 50 Jahre her. Und als er Amen gesagt hat, sagt er, und jetzt sagen Sie Danke. Ich sage, wie? Ja, Gott Danke sagen. Und ich habe seit vielen Jahren zum ersten Mal gebetet und wunderte mich, dass ich das kann. Und von diesem Augenblick an, bis auf diesen Tag, habe ich ein ganz tiefes Grundvertrauen, einen tiefen Glauben, dass Gott mich hält und niemals mehr lässt. Ich habe viele theologische Fragen. Wenn ich Ihnen alle erzählen würde, Sie würden alle vom Glauben abfallen. Viele theologische Fragen, viele dogmatische Fragen. Aber dieses Grundwissen, ich bin in Gott in Zeit und Ewigkeit geborgen, das hat mir dieser Pastor geschenkt. Jetzt verstehen Sie auch ein bisschen was von meiner Theologie. Ja? Und es ist nicht fair, wenn wir Ihnen vom Glauben vorschwärmen und Ihnen nicht sagen, wie Sie reinkommen. Deshalb haben wir uns gerade noch abgesprochen, heute Vormittag haben gesagt, wenn Sie wollen, dann können Sie dieses Gebet morgen nach der Veranstaltung mit mir und uns zusammen beten. Und wir werden ihnen dann die Hände auflegen und ihnen zusprechen, dass sie in Zeit und Ewigkeit mit Gott verbunden sind. Wenn Sie sowas noch nie erfahren haben, lassen Sie sich das mal geschehen. Das ist ein juristischer Akt. Mir jedenfalls hat es das Leben gerettet. So, jetzt ist genug.
Wo kriegen wir die Zettel her?
Die Zettel liegen am Büchertisch. Wenn Sie wollen, können Sie sich so ein Gebet nehmen, nehmen Sie es mit nach Hause, denken Sie darüber nach, ob Sie das beten wollen, und dann machen wir irgendein einem Raum hier Platz und wir kommen zusammen, wir sprechen das Gebet gemeinsam und wir legen ihnen die Hände auf und sprechen ihnen den Glauben zu. Denn er ist ein Geschenk. Sola gratia. Mhm.
Wunderbar.
Ja.
Jetzt müssen wir steil einsteigen. Ja, du hast gesagt, du hast auch viele Fragen. Ja, die Menschen haben auch viele Fragen. Wir probieren es einfach mal. Die erste Frage, du hast jeweils eine Minute. Nicht Gott hat die Bibel geschrieben, sondern Menschen. Wie kann ich daher glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist?
Nochmal, sie ist Menschenwort. Sie ist Menschenwort. Sie ist geschrieben von Menschen, die hingerissen waren von dem fleischgewordenen Wort Gottes. Sie ist das Zeugnis des fleischgewordenen Gottes, von Menschen geschrieben, die voll des Heiligen Geistes waren, weil sie den auferstandenen Herrn erlebt hatten. Und darum nochmal, sie ist, ich nenne sie immer noch Gottes Wort, aber das Wort Gottes ist eine Person und die Bibel zeugt von dieser Person.
Du stellst Römer 8 als Dogma auf und interpretierst alle anderen Stellen darum, wie es dir gerade passt. Das ist schön, aber mit welcher Begründung? Genauso könnte ich eine Gerichtsstelle nehmen und alles darum interpretieren. Nur weil Liebe schön und gut ist, das kann doch nicht reichen.
Richtig. Wie nennen Sie sich? Gottgläubig? Religiös? Oder nennen Sie sich christlich? Christus ist die Mitte unseres Glaubens. Und Christus ist die Mitte der Heiligen Schrift. Und in Christus hat Gott die bedingungslose Annahme des Menschen gelebt und gelitten, gestorben und auferstanden. Und in Christus hat Gott noch einmal seinen Willen bekundet, wie wir leben sollen. Das Kreuz ist das Ja Gottes zum Menschen und das Nein zu seinen Taten. Und dieses bedingungslose Ja Gottes finden Sie in der Geschichte vom verlorenen Sohn im Lukas-Evangelium, als Jesus gefragt wird, wer bist du eigentlich? Da hat er diese Geschichte erzählt. Ich bin der, der mit ausgebreiteten Armen auf die Schmuddelkinder zuläuft. Ich sage ja, bedingungslos. Und im Römerbrief hat das Paulus nochmal auf den Punkt gebracht, nichts kann mich scheiden. Also ich habe mir das nicht freiwillig gewählt. Das ist die Mitte der Schrift.
Du hast eben verschiedene Beispiele gebracht. Da kommt die Frage auf, kann man die Bibel also nur richtig verstehen, wenn man Theologie studiert hat und deshalb den Kontext weiß und wie das einzuordnen ist und mit welchen Absichten das geschrieben wurde?
Zumindest schadet es nicht. Ne? Also ich denke schon, dass ein so wichtiges Buch ja, schon mit Bedacht gelesen werden muss und nicht einfach so hin und her gelesen wird. Ich habe einen Hauskreis, da sind Leute drin, die haben nicht theologisch studiert, sind einfache Leute, eine Frau ist Waldarbeiterin und wenn die Bibel liest, liest sie sie anders. Ja? Aber wenn sie ein bisschen Grips haben, dann nehmen sie mal einen Kommentar und dann fragen Sie mal, es gibt so viele gute Bücher, die etwas über die Bibel erklären. Ja? Fragen Sie Ihre Pastoren und nehmen Sie das und dann haben Sie auch ein theologisches Wissen.
Zwei Fragen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Wie kann ich beim Lesen der Bibel ausschließen, dass ich statt Gottes Stimme nur meine eigenen Gedanken höre und wahrnehme? Ja. Und ein Stück weit, das geht ja damit einher, wie sieht es eigentlich aus mit der Inspiration der Schrift?
Ja, das können Sie nicht ausschließen. Und darum nochmal, damit wir nicht reinlesen in die Schrift, was wir an Lieblingsgedanken haben. Noch einmal, der Schlüssel jedes Bibelwortes ist das, was Christus groß macht. Ja? Und wenn Sie irgendwas reinlesen, was das nicht bewirkt, da haben Sie eigene Gedanken reingelesen oder Sie sind auf eine falsche Fährte beim Lesen der Bibel geraten. Ja? Und nochmal, ganz viel, was wir als Gottes Weisung und sowas manchmal interpretieren, ist tatsächlich schlicht Einbildung. Ja? Nachher erfahren Sie es dann auch. Ja? Aber wenn Leute auf mich zukommen und sagen, der Herr hat mir gesagt, bin ich immer ganz vorsichtig. Ja? Frage immer nochmal, welcher Herr das war.
Ich würde gerne noch versuchen, drei Fragen, denn ich finde die wichtig. Mehrere Fragen gehen in dieselbe Richtung. Die Bibel besteht aus Neuem und Altem Testament. Wie stehen die zueinander? Und einerseits, wenn, du hast jetzt hauptsächlich vom Neuen Testament gesprochen, da ist der liebende Gott, aber im Alten finden wir eben auch der Völker vernichtet und eben ja, bedingungslos ablehnt. Wie passt das irgendwie zueinander?
Die Bibel, das wird Ihnen auch nicht gefallen, ist auch ein Geschichtsbuch des jüdischen Volkes. Und Geschichte wird immer von den Herrschenden geschrieben. Und Geschichte macht immer das eigene Volk groß. Ja? Der David war ein ganz bescheidener, kleiner Stammesfürst, aber er ist der große König David. Ja? Und die großen Kriege, die sie geführt haben und was Gott ihnen alles gesagt haben soll. Hier haben Leute Geschichte geschrieben. Und durch Jesus wird vieles im Alten Testament kritisiert. Ich aber sage, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wird, ich aber sage euch. Und wenn Sie einen Vers aus dem Alten Testament lesen, wo die Israeliten meinten, Gott hätte ihnen gesagt, sie sollten Kind und Maus und alles zerstören, töten, dann legen Sie diese Worte mal in den Mund Jesu. Und wenn Sie sie aus seinem Mund nicht hören können, dann lassen Sie es getrost an den Tisch fallen. Das ist eben nicht Fundamentalismus, der sagt, jedes Wort in der Bibel und jeder Satz in der Bibel ist gleich wichtig. Nein, ist nicht.
Wie kommen Christen zu ganz unterschiedlichen Interpretationen von Bibelstellen, wenn sie doch alle vom gleichen Gott hervorgebracht werden?
Ja, also sie lesen ihre Lieblingsgedanken aus der Bibel, ja? Ich erlebe das immer und immer wieder. Ich komme in bestimmte Kreise und merke, die lesen die gleiche Stelle wie ich auch. Und sie haben, da muss sich der Mensch sich immer bekehren, beim anderen muss er immer sich für die dritte Welt engagieren. Das ist aus der gleichen Bibelstelle rausgelesen. Darum noch einmal, was Christum treibt. Luther sagt, die Bibel wird durch die Bibel ausgelegt. Ja? Nehmen Sie nicht einzelne Verse und sagen, das ist es jetzt. Sondern gucken Sie, da ist noch ein anderer Vers, der genau das andere sagt. Bibel ist Seelsorge, das muss ich jetzt noch sagen. Bibel ist Seelsorge. Da kommt jemand zu mir und sagt, ich kann mich doch nicht aus der Liebe Gottes fallen. Stimmt, sage ich. Sagt er, ein Glück, ich habe eine Knarre da, ich will gerade eine Bank überfallen, mir fehlt ein bisschen Geld. Ja? Da habe ich gesagt, Moment, warten Sie einen Augenblick. Ja? Dann werde ich ihm also eine Stunde lang Drohworte aus der Bibel, einzelne Stellen vorlesen. Ja? Dass der schon Angst hat, eine Bank von Ferne zu sehen. Und da kommt einer, hat Tränen in den Augen und sagt, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe eine Bank überfallen. Jetzt weiß ich genau, dass ich ein für alle Mal von Gott los bin. Dann will ich ihm zwei Stunden lang Bibelverse erzählen. Und er geht raus und sagt, boah, ist das schön. Die beiden dürfen sich bloß nicht draußen treffen. Ja? Das ist die Bibel, Seelsorge.
Letzte Frage, warum gibt es keine Bibelfortsetzung? Du hast eben gesagt, Bibel ist das Zeugnis von Menschen, die Dinge mit Gott erlebt haben. Ist es nicht sinnvoll oder an der Zeit, mal ein drittes Testament hinzuzufügen?
Wir haben tiefen Respekt vor der Wirkmächtigkeit dieses Wortes. Und diesen Respekt sollten wir uns nicht nehmen lassen. Es gibt viele große geistliche Predigten, es gibt viele große Geister, die werden Sie in der Kirchengeschichte finden, Augustin und bis zu Bonhoeffer, nützlich zu lesen, aber nicht der Heiligen Schrift gleichzusetzen. Die Autorität der Heiligen Schrift hat sich in der Geschichte erwiesen und folglich wollen wir sie ehren und achten und das, was danach kam, mit großem Respekt zur Kenntnis nehmen, aber nicht der Bibel hinzufügen.
Lieber Eckhard, danke, dass du dich unseren kritischen Fragen stellst.